ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Ich hoffe, Sie fühlen ein Wow. Sie fühlen ein Staunen, eine Überwältigung, dass dieses Haus innen so lichtdurchflutet ist.
So begeistert ist Oliver Kornhoff vom neuen Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden, das an diesem Sonntag eröffnet wird. Ein Museum für abstrakte Kunst in einem noblen Neubau, der selbst ein Kunstwerk ist. Oliver Kornhoff ist sein Direktor. Zu sehen sind hier herausragende Werke der abstrakten Kunst aus der privaten Sammlung des Unternehmers Reinhard Ernst. Er hat das Museum gestiftet. Und er hat den japanischen Architekten und Träger des renommierten Pritzker-Preises, Fumihiko Maki, für den Entwurf des Gebäudes gewonnen. Kurz vor Eröffnung seines ersten Museumsbaus in Europa ist Maki im Alter von 95 Jahren gestorben. Über die Architektur des Museums Reinhard Ernst sprechen wir gleich ausführlich. Zunächst aber nimmt uns Juliane Ort mit zu einem ersten Rundgang durch das Haus.
Bis zum letzten Moment wird noch gefeilt, im wahrsten Sinn. Handwerker bearbeiten die Kanten der Treppenstufen, die Bauherr Reinhard Ernst ursprünglich anders geplant hatte. Aber bei einem ersten Test wurde deutlich, dass sie in dieser Form Stöckelschuhen nicht standhalten.
Das heißt, wir runden gerade die Kanten ab und versiegeln sie nochmal, damit nicht am Sonntag, wenn 4000 Leute durchmarschieren, uns die Kanten wegbrechen und damit auch die Stufen neu gemacht werden müssen. Das wollen wir vermeiden. Deshalb wird heute noch gearbeitet.
Für Reinhard Ernst ein Beispiel, dass es vielleicht doch ein paar Details zu viel waren, mit denen er in den vergangenen Jahren zu tun hatte und die Eröffnung des Museums hinauszögerten. Aber jetzt ist es soweit. Das Museum steht offen für das Publikum und soll den Hauptwunsch der Stifter Reinhard und Sonja Ernst erfüllen.
Die Kreativität in Kindern zu wecken, das ist unser Hauptanliegen, das ist mein Hauptanliegen als Unternehmer. Und dann wollen wir natürlich das Museum für Menschen öffnen, die vielleicht auch noch nie im Museum waren. Das heißt, die langsam, aber sicher ins Museum zu führen. Und da spielen Kinder eine große Rolle. Ich wünsche mir, dass Kinder ihre Eltern an die Hand nehmen und ins Museum führen.
Damit es Menschen, egal ob groß oder klein, möglichst leicht gemacht wird, kann das Erdgeschoss des Museums kostenlos besucht werden. Schon beim Reinkommen fällt der Blick auf das Kernstück des Hauses, den lichtdurchfluteten Innenhof. Architekt Fumihiko Maki hat das Gebäude quasi um den Hof herum gebaut. Für Direktor Oliver Kornhoff repräsentiert der Innenhof die Idee des Museums.
Was wir hier anbieten wollen, ist ein Kunstort zum Erleben von Gemeinschaft. Und das führt der Innenhof vor, Architektur und bildende Kunst. Und wir Menschen in Form dieses 60 Jahre alten Fächer-Ahorns, der da steht, kommen zusammen.
Neben dem Ahorn streckt sich die Stahlskulptur Buscando la Luz des Künstlers Eduardo Chillida dem Licht entgegen. Auch die bunte Glaswand von Katharina Grosse sucht das Licht, verwandelt es in bunte Farben und verteilt sie im Raum. Es ist die erste Glasarbeit der Künstlerin, eigens für das Museum angefertigt. Den Weg in die oberen Etagen säumen rote, verbogene Leitplanken der Künstlerin Bettina Puschi, die sich freut, im Museum vertreten zu sein.
Es ist großartig, also weil diese Architektur hat mich schon als Baustelle völlig überwältigt. Es war wirklich zu spüren, dass hier was ganz Besonderes entsteht. Und eine Skulptur darin platzieren zu können und auch noch am Eingang, das ist eine ganz große Freude.
Oben zeigt die Dauerausstellung Farbe ist alles etwa 60 Kunstwerke. Und damit nur einen Bruchteil der Sammlung Reinhard Ernst, die bald 1000 Stücke umfasst. Darunter die weltweit größte private Sammlung von Bildern der Amerikanerin Helen Frankenthaler. Ihr Werk Spanning hängt in der sogenannten Kathedrale, ein 14 Meter hoher turmartiger Raum. Von oben fällt Tageslicht auf das großformatige Gemälde. Leuchtendes Rot, Blau und Orange dominiert an den Rändern und in den Ecken. Die Mitte ist frei. Genau deshalb hat Kuratorin Lea Schäfer es hier platziert.
Ja, die Leere im Zentrum des Bildes zeugt von so einer Radikalität, dass sie uns natürlich auch innerbildlich irgendwie einen Raum öffnet, dass wir das Gefühl haben, wir können auf einmal atmen, weil die Farbe einfach mal Platz macht. Und das ist eben die Entsprechung, die wir so schön auch hier in dem Raum finden, weil in den 14 Metern Höhe, da hat man natürlich auch ganz schön viel Luft zum Atmen drin.
Große Räume für große Bilder. Manche nehmen ganze Wände ein. Sammler Reinhard Ernst liebt das Großformatige und er liebt Farben. Wie auch ein Bild von Adolf Gottlieb mit viel Rosa, Orange und Rot. Vor kurzem hing es noch im Wohnzimmer des Stifterpaares. Schweren Herzens habe sich seine Frau davon getrennt, sagt Reinhard Ernst, aber ihr Entschluss steht fest.
Für uns ist ganz klar, die Kunst gehört allen. Und wir haben viele Bilder, die wir zu Hause hängen hatten, hängen hier bei uns im Museum. Und wenn wir möchten, kommen wir hierher und schauen sie es hier an. Wir haben nur 20 Minuten zu laufen, das schaffen wir.
Reinhard Ernst, der Gründer und Stifter des neuen Museums in Wiesbaden, das seinen Namen trägt. Am Sonntag wird es mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Die Zeitslots dafür sind allerdings schon lange ausgebucht. Ab kommenden Dienstag ist das Museum dann für alle zugänglich. Farbe ist alles. Das ist der Titel der ersten Sammlungspräsentation. Und daneben gibt es eine Sonderausstellung über den Architekten des Hauses Fumihiko Maki, der kurz vor der Eröffnung am 6. Juni gestorben ist, im Alter von 95 Jahren. Weltweit hat Maki bedeutende Museen gebaut. In New York entwarf er einen der neuen Wolkenkratzer auf dem Gelände von Ground Zero. Und bereits 1993 wurde er mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, eine Art Nobelpreis der Architektur. Reinhard Ernst war mit Fumihiko Maki befreundet und konnte ihn als Architekten für sein Museumsprojekt gewinnen. Für die Umsetzung von Makis Plänen vor Ort in Wiesbaden war das Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher zuständig. Mit Michael Schumacher, einem der Partner des Büros, habe ich über die Zusammenarbeit mit Fumihiko Maki gesprochen. Ich wollte zunächst wissen, wie ihm denn der Spitzname gefällt, den die Wiesbadener dem Museumsbau gegeben haben. Zuckerwürfel.
Ich finde ihn hübsch. Ist doch ein sehr netter Begriff. Ein Zuckerwürfel, Zuckerstückchen reicht man ja. Jemand ist auch ein sympathischer Name. Ne? Ist ja auch nachvollziehbar, weil es so weiß ist und so kristallin wirkt wie ein Stück Zucker. Ich finde das einen netten Kosenamen. Im Übrigen ist es natürlich immer so, wenn Gebäude einen Kosenamen bekommen, haben sie eigentlich schon gewonnen. Unser Geryptis, was wir gerade hier vom Fenster aus sehen, ich finde, das ist immer eigentlich eine Auszeichnung für Gebäude. Weil in dem Augenblick ist es nicht nur ein Museum mit 5000 Quadratmetern Fläche, sondern es ist etwas, was man Liebkosen benennt. Also insofern freue ich mich darüber.
Das Gerippte muss man für Nicht-Frankfurter erklären. Das ist ein Hochhaus am Westhafen, was Sie mit dem Büro Schneider und Schumacher gebaut haben und was außen so eine Rautenstruktur hat. Es ist rund, es ist gläsern und sieht daher aus eben wie dieses typische gerippte Ebbelwoi-Glas. Hier der Zuckerwürfel, Sie haben schon angesprochen, dass das auch ein bisschen was mit dieser Oberfläche zu tun hat, nicht nur weiß und eine irgendwie kubische Form. Wie entsteht dieser Eindruck von so einer Zuckeroberfläche?
Ja, das ist ja ein sehr besonderer Stein. Das ist ein weißer Granit. Also Granit ist meistens grau oder schwärzlich. Ein weißer Granit aus Kanada, meine ich, ist er. Und dessen Oberfläche ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der präzise ist, der Begriff, aber gestockt. Also es ist nicht glatt poliert, sondern er ist mit Hammerschlägen angeraut. Und das führt dazu, dass die kristalline Oberfläche sichtbar wird. Und das führt zu diesem Effekt, dass man das Gefühl hat, das ist wie die Oberfläche von einem Zuckerwürfel, die ja auch nicht glatt ist, sondern eben, wo die Kristalle rausstehen. Und es ist schon ein total nobles Material und ist im Detail schön präzise an den Kanten ausgeführt, geht um das Gebäude nach an den Seiten, nach unten und nach oben und eine noble und wunderbare Außenhülle.
Sie haben für dieses Museum zusammengearbeitet mit dem Architekten Fumihiko Maki. Ein Star-Architekt aus Japan, Pritzker-Preisträger, also sozusagen mit höchsten Ehren dekoriert. Er ist vor wenigen Tagen erst gestorben mit 95 Jahren. Und Sie waren sozusagen diejenigen, die in Wiesbaden bzw. von Frankfurt aus dann die Umsetzung seiner Pläne bei dem Museum Reinhard Ernst realisieren sollten. Wie muss man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen? Sie sind ja selbst ein kreativer Kopf, einfach ausführen, was der andere macht? Oder sind Sie da selbst auch mit beteiligt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich eine übliche Zusammenarbeit. Wir haben vor vielen Jahren unser Büro, was ein Entwurfsbüro ist, genauso wie Maki, eingeteilt in A und B. Und weil im Groben gesehen ist Architektur ein kreativer Prozess am Anfang. Was denke ich mir denn da, städtebaulich und so weiter? Und dann ein Durchführungsprozess. Und wir haben schnell erkannt, dass dieser Durchführungsprozess mühsam Qualitäten braucht, auch andere Gehirnhälften quasi aktiviert. Ja, der erste ist ein kreativer, künstlerischer Kopf. Die zweite Hälfte ist mehr eine organisatorische, verhandlungsmäßige, betreuende Funktion. Und das haben wir aufgeteilt. Und wir haben seitdem viel auch für andere Kollegen gebaut, so wie andere Kollegen für uns in anderen Städten die Bauausführung machen. Also diese Trennung in A und B, in Durchführung, in Entwurf und Durchführung, die ist etwas, was sich aufgrund der komplexer werdenden Materie auch immer mehr eingestellt hat. Und das haben wir natürlich gern gemacht hier. Wir haben es gern gemacht, wir machen es für den Volker Stab, der hat hier das Jüdische Museum in Frankfurt errichtet. Wir haben es jetzt für Marki gemacht, große Ehre, wunderbare Zusammenarbeit, kein Problem. Wir waren übrigens der Auftraggeber von Marki, weil wir Generalplaner waren. Also die Konstellation vertraglich war so rum. Natürlich haben wir in dem Fall den, sagen wir mal, unrepräsentativen Teil gezogen. Es redet natürlich keiner davon, wie die Bauleitung das gemacht hat. Und etwas umzusetzen ist eben auch eine Leistung. Und natürlich, also Till, mein Partner Till Schneider und ich, wir beide haben da nicht im Mindesten reingewirkt. Wir haben mit dem Herrn von Aggeren, das war der Bauleiter von Marki, mit dem haben wir ein Verhältnis aufgebaut und natürlich nach Kräften versucht, das umzusetzen, was Marki haben wollte, im deutschen Dschungel von Normen und so weiter. Und das geht diese japanische Präzision schon sehr an die Grenzen. Das ist ein mühevoller Prozess, das hinzubekommen. Und auch jetzt bei der Voreröffnung, es ist ein sehr perfektes Gebäude für deutsche Maßstäbe und ich denke, da haben wir einen großen Teil dran, auch wenn es etwas länger gebraucht hat, da kam ja auch noch Corona dazwischen und so weiter. Aber wenn Sie fragen nach der Zusammenarbeit, die war immer gut und auch von gegenseitigem Respekt getragen und aus unserer Sicht natürlich so, dass seine Entwurfsgedanken da präzise zur Geltung kommen, so wie wir erwarten, wenn wir irgendwo anders bauen und eine andere B das Gebäude für uns errichtet, dass die unsere Entwurfsabsicht natürlich versuchen, so präzise wie möglich in Materialität umzusetzen.
Die Aufgabe hier war ja, ein Museum zu bauen, auch an einer sehr prominenten Stelle, am Eingang der Wilhelmstraße in Wiesbaden, die ja so eine Prachtstraße ist, aber für eine ganz bestimmte Art von Kunst, für abstrakte Kunst, die der Sammler Reinhard Ernst sammelt und gesammelt hat. Was zeichnet den Entwurf aus? Was ist das auch für eine Art von Gebäude, was man braucht, um diese Art von abstrakter Kunst gut präsentieren zu können?
Ja, ich glaube, erstmal hat Marki, weil er ja wirklich ein Könner seines Fachs ist, geschafft, dieses große Volumen in die Stadt zu integrieren. Also gibt es bestimmte Achsen und Proportionen, die auf die gegenüberliegende Seite reagieren. Und ich meine, die weiße Fassade ist ja nicht Wiesbaden-like, da ist eigentlich alles aus anderen Materialien. Also er hat eine architektonisch gute Komponente von Eigenständigkeit und Fremdheit und Integration gefunden. Ja, ich würde annehmen, das ist für mich eine Bereicherung der Stadt. So, und wenn Sie jetzt das Innere ansprechen, jedes Museum wie das Städel, was wir hier erweitert hat, bezieht sich natürlich stark auf die Kunst, in dem Fall auf eine sehr bunte Kunst, eine sehr farbenfrohe Kunst und auch eine mit großen Formaten groß gesegnete Kunst. Und Marki hat große Räume entwickelt, wenn Sie das Gebäude mal betreten. Das sind richtig hohe Hallen, teilweise riesige Hallen da drin. Und das hat er ganz geschickt, natürlich wie er es so kann, um einen Innenhof arrangiert, in dem ein sehr schöner Baum steht. Und insofern reagiert das Gebäude natürlich auf diese spezifische Art der Kunst, die Ernst auch gesammelt hat.
Ist das ein Gebäude, was ich selbst auch zurücknehmen muss, was ich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen darf, um sozusagen der Kunst die Bühne zu bieten?
Das ist, glaube ich, eine Aufgabe jedes Architekten. Ja? Und es ist immer so, man hat mal früher, Frank Gehry hat ja dieses Bilbao-Museum gebaut, da kann man kein Bild an die Wand hängen, weil die Wände eben alle krumm sind. Also das Gebäude ist definitiv sehr, sehr prägnant und an sich ein Kunstwerk. Und ich würde sagen, ein sehr guter Architekt schafft es, und das hat Marki jetzt auch geschafft, diese Balance hinzubekommen. Es ist an sich auch ein Kunstwerk, ich beanspruche das auch für uns, also es ist Baukunst, es ist nicht einfach nur Quadratmeter Nutzfläche, aber auf der anderen Seite besteht die Baukunst ja genau darin, dass man nicht abgelenkt wird von dem Bauwerk, wenn man das Bild betrachten will. Also diese Balance zu finden, ist die Kunst. Und das, glaube ich, hat Marki gut gemacht, weil die architektonische Kunst erlebt man im Atrium und wenn man in den einzelnen Sälen ist, dann wird man auch nicht daran denken, ob der Architekt jetzt gut war oder nicht war, sondern dann ist es eben ein Raum, der White Cube, der einem die volle Aufmerksamkeit auf das Bild lenken kann. Ich glaube, das ist die wesentliche Aufgabe für einen Architekten, diesen Spagat zu finden, weil auch jedes Museum an sich natürlich ein Objekt ist, was einer ästhetischen Betrachtung standhalten sollte oder im besten Falle Vergnügen bereiten sollte.
Marki hat ja viele Museen gebaut, weltweit. Er hat auch auf dem Platz des World Trade Center eines der Hochhäuser gebaut. Diese Zusammenarbeit mit ihm oder auch das, was Sie sonst von seinem Werk kennen, hat Sie das geprägt, hat Sie das beeinflusst, hat Sie das irgendwie beeindruckt oder Spuren bei Ihnen hinterlassen?
Das kann ich nicht so sagen. Also ich meine, Marki haben wir schon, Till und ich, in Studienzeiten mitbekommen. Und es gibt ein Gebäude, das Museumsbau, das Spiral Building in Tokio. Das war etwas, was wir damals wahrgenommen haben. Es war eine gelungene Komposition und ein interessantes räumliches Gebilde. Es ist nicht so, dass für mich und Till, glaube ich, Marki jetzt ein ganz prägender Architekt war. Aber er hat natürlich eine tolle Handschrift und gehört deshalb auch natürlich als Pritzker-Preisträger zu den prägenden Architekten der letzten 30, 40, 50 Jahre. Ja, und hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Wenn Sie die Ausstellung sehen im Museum Ernst, sehen Sie auch, wie das so ist für Architekten. Und man kann natürlich auch sagen, das ist eine Verbindung zu Marki. Es sind keine Gebäude, die man sofort erkennt. Das ist ein Richard Meier. Ich nenne den jetzt mal als Beispiel. Der hat ja hier in Frankfurt das Museum für angewandte Kunst baut. Und die Gebäude erkennt man ja weltweit direkt. Also es sind eben weiße Scheiben, die aneinander sind und geschickt geschnitten sind. Und das haben wir eigentlich immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, das ist nicht die Aufgabe von Architektur, dass du erkennst, das ist ein Richard Meier, sondern die Aufgabe von Architektur ist, dass das Gebäude irgendwo hingehört. Und deshalb muss es in Wiesbaden logischerweise doch deutlich anders aussehen, als wenn es in der Innenstadt von Tokio steht oder in Shenzhen oder in Frankfurt eine Erweiterung für das Städelmuseum ist. Und ich glaube, das hat Marki genauso gesehen.
Michael Schumacher vom Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher, das nach den Plänen von Fumihiko Marki das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden realisiert hat. Dem Architekten Marki ist auch die erste Sonderausstellung im Museum gewidmet. Doch wer ist eigentlich der Mann, der der Stadt Wiesbaden ein so aufregendes Museum quasi geschenkt hat? Wie hat er das Geld verdient, mit dem er seine Sammlung, den Neubau und den Betrieb des Museums finanziert? Und wie hat seine Liebe ausgerechnet zur abstrakten Kunst der Nachkriegszeit eigentlich angefangen? Meine Kollegin Tanja Küchle hat Reinhard Ernst getroffen.
Sein Händedruck ist fest, der Blick freundlich. Reinhard Ernst fragt mehrfach, ob ich nicht doch einen Kaffee trinken möchte. Für einen Multimillionär mit eigenem Kunstmuseum, das auch noch seinen Namen trägt, wirkt er unerwartet bodenständig.
In meinem Alter muss man sich natürlich Hobbys suchen, die vielleicht nicht so langlebig mehr sind. Wobei Kunst sammeln wird ewig bestehen und wenn ich es nicht mache, werden es Leute nach mir tun.
Reinhard Ernst wurde 1945 im Westerwald geboren. Aufgewachsen ist er in Eppstein zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Er stehe nicht gerne im Rampenlicht, sagt er. Doch seit er sein Lebenswerk in Wiesbaden errichtet, ist das Interesse groß an diesem ruhigen, schlanken Mann mit den hellgrauen Haaren und den wasserblauen Augen. Dass Reinhard Ernst heute da steht, wo er ist, war in seinem Leben alles andere als vorgezeichnet. Sein Vater war Arbeiter in Höchst, die Mutter Hausfrau.
Wir hatten zu Hause keine Beziehung zu Kunst und Kunst war eher brotlose Kunst. Ich bin selbst mit 40 Jahren erst zur Kunst gekommen, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich oft im Ausland unterwegs war und es auch mal regnerische Wochenenden gab. Und was macht man dann? Man geht mal in ein Museum.
Und so lernt Reinhard Ernst in den Museen auf seinen Geschäftsreisen die Kunst kennen und lieben, wie er sagt. Vor allem die abstrakte Kunst nach 1945 bis heute aus Deutschland, Japan und den USA. Es ist eine erstklassige Sammlung mit vielen Arbeiten renommierter Künstlerinnen und Künstler. Von den rund 2000 Werken der Sammlung gelten 1000 als museumsreif. Zunächst hatte Reinhard Ernst dafür einen Platz in anderen Museen gesucht. Doch kein Haus habe seine Sammlung aufnehmen können.
Es ist einfach so, dass fast 1000 Werke, museumsreife Werke, doch sehr viel Platz wegnehmen. Und insbesondere dann, wenn man große Werke sammelt.
Eine Vorliebe von Reinhard Ernst. Viele Gemälde sind größer als Garagentore, mehrere Meter hoch und breit. Es sind oft auch die teuersten Objekte der Sammlung. Das bisher teuerste kostete über 2 Millionen Euro. Die komplette Sammlung, so Ernst, sei mit mehr als 150 Millionen Euro versichert. Nochmal rund 80 Millionen hat das neue Museum Reinhard Ernst gekostet. Das Geld für all das hat Reinhard Ernst mit seinen 2 Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Limburg verdient. Präzisionsantriebe, für Roboter zum Beispiel. 160 Millionen Euro hat er durch den Verkauf der beiden Unternehmen im Jahr 2016 bekommen. Da war Reinhard Ernst längst klar, ein Großteil des Geldes wird über eine extra gegründete Stiftung, die Stiftung Reinhard und Sonja Ernst, in ein eigenes Museum für seine Kunstsammlung fließen.
Ich habe mit null angefangen, habe 2 Firmen aufgebaut, habe viel Glück gehabt dadurch, dass ich Top-Mitarbeiter hatte. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich mit Menschen umgehen kann und auch die Leute interessieren konnte für das, was sie bei mir tun. Aber letztlich habe ich den Leuten es zu verdanken, dass ich es habe. Und für uns war auch klar, dass wir das irgendwann wieder mal zurückgeben. Und das, was wir tun, ist zurückgeben.
Nie habe er nur für sich gesammelt, sagt Reinhard Ernst. Immer auch mit dem Blick darauf, was für andere Menschen interessant sein könnte. Angefangen hatte alles mit 2 kleinen Bildern für die eigenen 4 Wände in Eppstein. Als er dann eines Tages bemerkte, dass er mehr Bilder hatte als Wände, habe er begriffen, dass er Sammler sei. Dabei treibt Reinhard Ernst eine große Leidenschaft für die Kunst an. Das merkt man nicht nur an seiner Sammlung, sondern auch, wenn er darüber spricht. Doch keine Porträts, keine Stillleben oder Landschaften, nicht mal ein Baum darf zu erkennen sein. Reinhard Ernst interessieren allein Farben, Verläufe, abstrakte Gebilde aus Strichen und Farbtupfern.
Beim Abstrakten ist es eben so, dass man mir keine Vorschriften macht. Jeder kann das sehen, was er sehen möchte. Und das gibt es nur in der abstrakten Kunst. Und deshalb ist es wunderbar.
Seine Lieblingskünstlerin, die amerikanische Farbfeldmalerin Helen Frankenthaler.
Ich kann mich sehr gut erinnern, ihr erstes Bild habe ich von vorne gar nicht gesehen. Ich habe die Rückseite gesehen und ich habe gedacht, was ist denn das? Das sieht aber cool aus. Und dann habe ich erst festgestellt, ich habe mir die Rückseite angesehen. Denn die Farbe ist durch die Leinwand durchgedrungen. Dann hat man erkannt, sie macht was anders.
Helen Frankenthaler habe ohne Grundierung direkt auf die Leinwand gemalt und wurde so zum Vorbild für viele männliche Kollegen. Auch ihre riesigen Gemälde werden im spektakulären Museumsneubau zu sehen sein. Entworfen hat den Bau der japanische Architekt und Pritzker-Preisträger Fumihiko Maki. Ein enger Freund von Reinhard Ernst, der viele Wünsche des Stifters in seinen Entwurf einfließen ließ. Zum Beispiel den von Ernst so geschätzten japanischen Innenhof des Gebäudes. Der elegante weiße Kubus wird von den Wiesbadenern längst liebevoll Zuckerwürfel genannt. Er baut auf dem Filetgrundstück Wiesbadens, der Wilhelmstraße 1, zwischen Museum Wiesbaden und Nassauischem Kunstverein. Dass ihnen die Stadt mit der Möglichkeit einer günstigen Erbpacht des Grundstücks für 99 Jahre entgegenkam, freute Reinhard und Sonja Ernst, selbst seit über 20 Jahren Wiesbadener. Dafür finanzieren sie mit ihrer Stiftung das Museum Reinhard Ernst komplett aus ihrem Privatvermögen, sowohl den Bau als auch den gesamten weiteren Betrieb. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass das Museum als privates Haus, das sich selbst finanzieren muss, wochentags bis 12 Uhr Kindern, Jugendlichen und Bildungseinrichtungen vorbehalten ist.
Ich bin großer Kinderfan, weil den Kindern gehört nun mal die Zukunft und ganz klar Kinder die Welt prägen werden.
Er und seine Frau hätten sich selbst 4 Kinder gewünscht, sagt Reinhard Ernst.
Lieber 4 Kinder als keine Kinder, das ist so. Aber nun, es hat nicht sollen sein und wir haben das Beste daraus gemacht.
Und dazu gehört das Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden, das an diesem Sonntag eröffnet wird. Die Zeitslots für den Tag der offenen Tür sind bereits ausgebucht, aber ab kommenden Dienstag ist das Museum dann regulär geöffnet. Das war hr Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.